Verehrte Anwesende, das Bukarester Gemeindeblatt vom November 1906 berichtete, dass in diesen Tagen, das heißt am 25. und 26. November, die Vertreter der evangelischen Gemeinden Rumäniens und der Gemeinde Sofia in Jasch versammelt seien, um über die Schaffung eines Gemeindeverbandes zu beraten und die Verbandssatzungen festzulegen. Eine Woche später bringt das gleiche Wochenblatt einen langen Bericht über die Vorsynode in Jasch, die unter einem glücklichen Zeichen gestanden hat. Tatsächlich war mit dieser Synode ein lang ersehntes und erwartetes Ziel erfüllt worden, nämlich die Vereinigung und Zusammenschluss sämtlicher evangelischen Gemeinden des Altreichs und der Gemeinde aus Sofia. Angestoßen wurde dieses Bemühen von der kirchlichen Oberbehörde aus Berlin, zu der diese Gemeinden in kirchlicher Zuordnung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gehörten. Mehrfach hat der evangelische Oberkirchenrat in Berlin den Wunsch geäußert, die Kontakte zu den deutschen Auslandsgemeinden zu intensivieren und deren Zusammenschluss zu fördern. Das letzte Mal kam dies 1906 deutlich zur Sprache, als im April und Mai des gleichen Jahres der Referent für die Auslandsgemeinden des Evangelischen Oberkirchenrates, Hermann Kappler, eine Reise nach Rumänien unternahm und die Notwendigkeit der Gründung eines Verbandes der Gemeinden im Gebiet der unteren Donau hervorhob, und zwar nach dem Vorbild der evangelischen Gemeindeverbände in Großbritannien und Südamerikas. Eifrig wurde diese Empfehlung auch aufgenommen, sodass es zu einer globalen Vernetzung dieser Organisationsformen evangelischen Gemeindelebens kam. Das Bukarester Gemeindeblatt vom Oktober 1906 veröffentlichte demnach die Satzungen des Verbandes der deutschen evangelischen Gemeinden in Großbritannien und Irland, die in Liverpool am 11. Oktober 1904 verabschiedet wurden. Im gleichen Sinne erschienen regelmäßig Berichte über die La Plata-Synode in Argentinien und von der Synode von Rio Grande do Sul aus Brasilien. Ein weiterer Vorläufer des Synodalverbandes waren auch die lokalen regelmäßigen Fachkonferenzen. Treffend berichtet das Bukarester Gemeindeblatt vom November 1906. Das Bedürfnis einer engeren Vereinigung ist gefühlt worden, solange es mehrere Gemeinden in den Gebieten der unteren Donau gibt. Dieses Bedürfnis hat sich eine teilweise Befriedigung in den Pfarrkonferenzen geschaffen, die durch Jahrzehnte hindurch abgehalten worden sind. Aber der Zusammenschluss der Geistlichen war nicht das Ideal. Über diese Fachkonferenz hat ein gewisser Hesselmann einen gut dokumentierten zweiteiligen Bericht im Bukarester Gemeindeblatt veröffentlicht. Daraus ist zu entnehmen, dass die Anfänge dieser Konferenzen im Dunkeln liegen. Mit Sicherheit kann festgestellt werden, dass die erste Konferenz 1860 in Galatz stattgefunden hat. Die Konferenzen erstreckten sich eine Woche lang, sodass neben intensiver theologischer und geistlicher Arbeit auch die menschlichen Begegnungen, die Erfahrung von Gemeinschaft, Austausch und Gespräch, aber auch die Gemeindeerfahrung eine wesentliche Rolle einnahmen. Allmählich entwickelten sich diese Pfarrkonferenzen zu richtigen Gemeindefesten. Die zweite Konferenz fand 1862 in Jasch statt, und die, laut Berichterstatter, letzte, die 16., also fand 1904 in Konstanza statt. Sämtliche Gemeinden konnten von den Amtsbrüdern besucht werden, mit Ausnahme von Pitești und Akmagia. Die Pfarrkonferenzen blieben auch nach der Gründung des Synodalverbandes eine eigenständige und verbandunabhängige Einrichtung. Es kam aber leider zu keineren weiteren Pfarrkonferenzen mehr, berichten nachher die Unterlagen. Kommen wir also zurück zur Tagung in Jasch im November 1906. An der Tagung in Jasch im November haben 11 Vertreter aus fast allen Gemeinden in Rumänien teilgenommen. Welches waren diese Gemeinden? Es waren die Gemeinden in Admagia, Brăila, Constanța, Craiova, Iași, Galați, Pitești, Râmnicu-Vâlcea, Turnu-Severin und Bucharest. Die Satzung, die bei diesem Treffen verabschiedet wurde, trat am 1. April 1907 in Kraft. Als Zweck des Synodalverbandes nannte sie die Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls, gegenseitige Beratung und Hilfe und die Vertretung der gemeinsamen Interessen. Die Synode setzt sich zusammen aus den Pfarrern der Gemeinden und einem Laienmitglied des Gemeindevorstandes. Die Synode sollte im zweijährigen Rhythmus tagen, der genaue Tagungsort war variabel. Ziel war, sämtliche Gemeinden zu besuchen und in die Synodalarbeit einzubeziehen. Nach jeder Sitzung wurde ein ausführlicher Bericht dem Evangelischen Oberkirchenamt nach Berlin gesandt. Die erste reguläre Synode tagte auch im November, und zwar am 10. und 11. November 1907 in Bukarest. An der Sitzung nahmen nebst vielen Gemeindegliedern auch ein Vertreter des rumänischen Kulturministeriums teil, sowie der österreichische, ungarische Konsul und mehrere preußische Diplomaten. Sämtliche Pfarrer wurden vom Königspaar Karl I., von Hohenzollern Sigmarinen und Elisabeth I. nach Sinaia eingeladen. Die letzte Tagung des Synodalverbandes fand am 10. und 11. August 1919 in Bukarest statt. In der Zwischenzeit gab es 5 Synodalsitzungen. Leider haben sich weder von den Pastoralkonferenzen seit 1860 noch von der Tätigkeit des Synodalverbandes seit 1906 im Archiv der Bukarester Gemeinde Akten und weitere Berichte erhalten, so dass man ausschließlich auf die Bestände der externen Archive angewiesen ist, vor allem des Gustav Adolf Werkes aus Leipzig oder des Zentralarchivs in Berlin. Der Arbeit des Synodalverbandes ist es allerdings zu verdanken, dass die Gemeinden besonders in den Wirren des Ersten Weltkrieges und der unsicheren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage nicht vollkommen untergegangen sind. Sie hat wesentlich zum Erhalt, zum Bestand und zur Bewahrung dieser Gemeinden beigetragen. Am Ende des Ersten Weltkrieges befanden sich die deutschsprachigen evangelischen Gemeinden in einer neuen Kirchen- wie geopolitischen Situation. Neben den vereinzelten Gemeinden des Altreichs gab es evangelischen Gemeinden der Bukowina, des Arabiens, des Banats und der Dobrudscha, sowie die seit Jahrhunderten bestehende, in der lutherischen Tradition gefestigte Kirche der Siebenbürger Sachsen. Es waren Gemeinden mit unterschiedlichem Bekenntnis. Die einen Gemeinden waren uniert, wie zum Beispiel die Bukarester Gemeinde, die anderen waren lutherisch, andere waren evangelikal, die anderen waren hussitisch geprägt. Es waren aber auch Gemeinden mit unterschiedlicher Geschichte, Frömmigkeit, kirchlichen Bräuchen und liturgischer Tradition. Die letzte Synode von 1919 fasste mit deutlicher Stimmenmehrheit den Beschluss, dass sich der Synodalverband einer selbstständigen evangelischen Kirche in Großrumänien anschließen sollte. Und diese bestand in der evangelischen Kirche augsburgischen Bekenntnisses in Siebenbürgen. Das offizielle Protokoll der Tagung weist 20 Stimmen für den Antrag aus. Der Bukarester Pfarrer Dr. Erich Voigt und ein Delegierter aus Admagia stimmten vehement dagegen. Die Delegierten aus Constanța und Turnu-Severin enthielten sich der Stimme. Zuerst schloss sich nur die Kirchengemeinde Bukarest an. Ihr Schritt gilt als beispielgebend, sodass bis zum März 1920 alle altrumänischen Gemeinden einen formellen Antrag auf Anschluss an die evangelische Landeskirche AB in Siebenbürgen gestellt hatten. Im Sommer des gleichen Jahres, 1920 also, teilte das Landeskonsistorium in Hermannstadt dem evangelischen Oberkirchenrat in Berlin mit, dass nunmehr ein Vertrag zwischen dem Landeskonsistorium und dem Synodalverband zustande gekommen sei, nachdem sich der gesamte Verband mit allen Gemeinden der evangelischen Kirche in Siebenbürgen angeschlossen habe. Der evangelische Oberkirchenrat in Berlin betrachtete damit im Sommer 1920 die Verbindung zu den deutschen evangelischen Gemeinden in Rumänien als beendet. Die Eingliederung der evangelischen Gemeinden des Altreichs und so weiter in das kirchliche Gefüge der evangelischen Kirche AB in Siebenbürgen bedeutete für diese traditionsreiche, ethnisch homogene und fest strukturierte Kirche eine besonders große Herausforderung, die sie, rückwirkend und kritisch betrachtet, nur begrenzt erfüllen konnte. Aufs Erste war, wie bereits erwähnt, schon der Bekenntnisstand auf die Probe gestellt. Ebenso entsprach auch die kirchliche Organisation nicht der kompakten Form der Siebenbürgischen Kirche. Die Verwaltung aller Gemeinden mit ihren jeweiligen Einrichtungen erwies sich von Anfang an als viel zu umständlich. Und dazu kam die allgemeine und völlige Unkenntnis über diese Gemeinden. Dies war auch der Anlass, der den siebenbürgisch-sächsischen Bischof Dr. Friedrich Deutsch bewegte, die Gemeinden zu besuchen. Als Beispiel nenne ich nur die sogenannte Bischofswoche in Bukarest, wie das Bukarester Gemeindeblatt vom 2. April 1922 diesen Besuch ausführlich dokumentiert. Der Bischof von Pitești kommend hielt sich vom 21. bis 26. März 1922 in Bukarest auf, wo er ein umfangreiches Visitationsprogramm abwickeln musste. Von hier fuhr er dann weiter an die Schwarzmeerküste. Die bischöfliche Visitation war ein erster Schritt in dem Eingliederungsprozess. Das Kennenlernen der unterschiedlichen kirchlichen Wirklichkeiten veranlasste die Siebenbürgische Kirche zu einem weiteren historischen Schritt, auch im November. Die am 12. November 1926 einberufene 32. Landeskirchenversammlung berücksichtigte die neue Konstellation und gab sich den Namen Evangelische Kirche AB in Rumänien und verabschiedete gleichzeitig eine neue Kirchenordnung. Aufgrund dieser kirchenrechtlichen Grundlage bemühte man sich, die Einheit aller, wie es Hans Petri formulierte, evangelischen deutscher Zunge in Rumänien zu schaffen. Mit der neuen Kirchenordnung, die ab dem 1. Januar 1927 in Kraft trat, änderte sich auch die bisher bekannte und bewährte Gemeindestruktur der Altreichgemeinden, das heißt, die Kirchenräte und der Kirchenvorstände benannten sich ab nun Presbyterien, deren Vorsitz der Kurator innehatte. Auch wurde das Amt des Kirchenvaters nach siebenbürgischem Modell eingeführt. Die mittlere Gemeindeebene wurde durch das Einführen der Gemeindevertretung bestimmt und die leitenden Pfarrer wurden nach siebenbürgischer Ordnung Stadtpfarrer genannt. Somit wurde Rudolf Honigberger der erste evangelische Stadtpfarrer von Bukarest. Gleichzeitig jedoch hatte er in Personalunion ein weiteres Amt inne, nämlich das des Dekans des inzwischen neu konstituierten evangelischen Kirchenbezirkes AB Bukarest. Das Bukarester Gemeindeblatt in den Jahren 1922, 1923 bringt in verschiedenen Artikeln auch eine gewisse Einübung. Das heißt dann immer in den Artikeln, ab nun müssen wir sagen, Kurator, ab nun müssen wir sagen so und so, bis sich die Leute langsam an die neuen Formen und Titulaturen gewöhnen. Ich komme nun zurück zum Vortrag. Nach einer zweijährigen Pause trat zwischen dem 21. und dem 23. April 1922 in der Aula des Realgymnasiums in Bukarest die erste Bezirkskirchenversammlung des Dekanates Bukarest zusammen. Es entstand also nach siebenbürgischem Modell das Bukarester Dekanat, welches den Synodalverband hiermit ablöste. Um einen Einblick in die damalige Wirklichkeit zu geben, möchte ich ganz kurz einiges aus dem ersten Dekanatsbericht von Rudolf Honigberger vortragen. Zunächst einmal schauen wir uns ein bisschen die Seelenzahlen von 1922 an. Nur einige, schreibt Honigberger, der wichtigsten Zahlen seien im Folgenden in seinem Bericht angegeben. Danach zählt Admagia 442, Brela mit Jakobsontal 500, Bukarest 8000, Câmpina mit Filialen 200, Constanța 193, Craiova 700, Galați 450, Iași 200, Pitești 170, Ploiești 241, Râmnicu-Vâlcea 220, Turnu-Severin 110 und nun die Dobrogea, Ciucurova 288, Cojali 220, Orta-Chioi 50, Covadin 400, Alacat 120, Sartigiol 240, Sofular 63 Seelen und so weiter. Der Reiseprediger-Bezirk dürfte gegenwärtig, schreibt Honigberger, weit über 1500 Seelen aufweisen. Der Berichterstatter hat allerdings auf ein Problem aufmerksam gemacht, welches heute besteht, nämlich das fehlende Zusammengehörigkeitsgefühl. Er fordert auf, intensiv daran zu arbeiten, und zwar Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den einzelnen Gemeindegliedern zu schaffen. Die Besetzung der Pfarrstelle erwies sich besonders in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg als besonders schwierig, mussten wegen aus politischen Gründen viele deutsche, preußische Pfarrer ausreisen. Die Folge davon war, dass manche Gemeinden vakante Stellen hatten, die stets neu besetzt werden mussten. Die neuen Gemeinden brachten für die siebenbürgische Kirche auch ein Umdenken im Pfarrstellenplan mit sich, mussten nun Pfarrer für zusätzlich etwa über 200 Gemeinden gefunden werden. Dekan Honigberger berichtet: Dank dem Entgegenkommen der Landeskirche ist dies auch zum größten Teil gelungen, die Besetzung der Pfarrstellen. Es wurde nacheinander besetzt, es war ein Rekord. Câmpina, Ploiești, Constanța, Brăila, Galați, Craiova, Turnu Severin, Râmnicu-Vâlcea, Pitești und zuletzt auch Iași. Zeitweilig war es außerdem möglich, die Gemeinden Buhuș, Piatra Neamț und Bacău durch einen an der Fabrikschule zu Buhuș angestellten ordinierten Lehrer geistlich versorgen zu lassen. Der Besetzung kamen noch Ad Magia und die Reiseprägerstelle und eine dritte Stelle in der Dobrogea. Demnach waren im Bezirk Bukarest auf fast allen Stellen etwa 22 Pfarrer beschäftigt. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Gemeinden. Einige Beispiele aus dem Bericht von Honigberger. In Craiova, schreibt Honigberger, wirkt gegenwärtig Herr Pfarrer Schranz. Die Gemeinde gehört zweifellos zu den lebensfähigsten unter unseren Provinzialgemeinden. Iași, dessen Kirche vor den Kriegsjahren schwer verwüstet war, hat die Kirche in recht ansprechender Weise wiederhergestellt und auch die Orgel wieder in Stand gesetzt. Am 13. April hat dort der neu gewählte Pfarrer Frugonius seine Antrittspredigt gehalten. Auch hier ist nun eine der wichtigsten Aufgaben, die Schule wieder ins Leben zu rufen. Pitești ist ähnlich wie Brăila durch die Vermietung des 1912 errichteten neuen Pfarrhauses und durch Besetzung eines Klassenzimmers durch einen rumänischen Kindergarten in Wohnungsnöte geraten, hofft aber, die Mieter bestimmen zu können, die Räumlichkeiten wieder der Gemeinde zu übergeben, damit der neue Pfarrer, Herr Kentsch, endlich seine Wohnung beziehen kann. Auch hier sind verschiedene Reparaturen nötig, die die Gemeinde aus eigenen Kräften nicht wird bestreiten können. Zitat Ende. Dekan und Stadtpfarrer Honigberger schlussfolgert sein Referat mit den Worten: Aus dem Gesagten geht hervor, dass es sich in unserer Arbeit nicht nur um die Wiederherstellung der im Kriege zerstörten Gemeindeleben handelt, sondern auch um die Inangriffnahme neuer Aufgaben, die sich von allen Seiten auf uns heranbringen. In dieser Spannung von Wiederherstellen und Inangriffnahme neuer Aufgaben gestaltet er sich das Leben der Altreichgemeinden in Großrumänien. Bereits nach der Vereinigung 1918 wurde deutlich, dass sich eine ethnische und konfessionelle Minderheit im neuen Landesgefüge schwer behaupten kann. Die neue Landesregierung war nicht mündig genug, eine konstruktive Minderheitenpolitik zu führen, geschweige denn eine den Karlsburger Beschlüssen entsprechende Religionspolitik zu entfalten. Die nationalistische Ideologie und deren Dominanz in allen Bestimmungen markierten so manche ungeschickte Entwicklungen, die besonders das Schulwesen, aber auch die sozialdiakonischen Einrichtungen und schließlich das Gemeindeleben betrafen. Trotzdem konnten sich die Altreichgemeinden besonders in der Zwischenkriegszeit beständig und gut entwickeln. Die Besetzung sämtlicher Pfarrstellen war in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts verwirklicht. Die deutschen Schulen in Bukarest, Galați, Iași, Ploiești gingen gut. Das kirchliche Leben zusammen mit dem Vereinsleben förderte die Gemeinschaftspflege. Man orientierte sich, was diakonische Einrichtungen betraf, an den Empfehlungen der inneren Mission. Man übernahm Impulse von Johann Heinrich Wicher und setzte diese in der Form einer flächendeckenden Diakonie nach dem Modell Emil Sulzes, eines Theologen, kompetent um. Unterstützt wurde man dabei von weiteren Einrichtungen, wie etwa den Kaiserswerther Diakonissen, die mit ihren beiden Mutterhäusern in Bukarest und in Konstanza wundervolle Arbeit leisteten. Ebenso wurde das siebenbürgisch-sächsische Nachbarschaftsmodell und die darin gepflegte Gemeindepflege ein erstrebenswertes Ziel zur Gestaltung der sozialen Tätigkeit. Die unzähligen Initiativen von wohlhabenden Privatpersonen, die gemäß ihrer Pflicht und Berufung die Gemeinden erheblich förderten und mancherorts sogar Stiftungen gründeten, hat zu einer weiteren Entwicklung des Gemeindelebens geführt. Geopolitisch jedoch befanden sich die evangelischen Gemeinden des Altreichs, der Moldau, der Dobrudscha, der Bukowina und Bessarabien in einem Raum wiederholter Spannungen, der Gebietsansprüche durch die dominierenden Großmächte und militärische Konflikte. Dies machte ein permanentes Aus- und Aufbauen kindlichen Gemeindelebens allmählich unmöglich. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges wandelte sich die Situation völlig. Man war nun als Deutsche und somit auch als deutsche Einrichtung im dauernden Visier der politischen Verantwortungsträger. Durch die Evakuierung der Dobrudscha-Deutschen 1940, 16.000 waren es, ging ein Großteil der Gemeindeglieder dieses Gebietes für immer verloren. Das evangelische kirchliche Leben konnte in diesem Gebiet nicht wiederhergerichtet werden. Die Gebietsaufteilungen während und nach dem Zweiten Weltkrieg wirkten sich verheerend für die Gemeinden der Bukowina und Bessarabiens aus. Der Verlust dieser Gebiete und somit aller Gemeinden an der Sowjetunion brachte einen erheblichen Einschnitt in die junge Geschichte der evangelischen Kirche in Rumänien, die sich kaum auf diese Gemeinden eingestellt hatte und sie nun wieder verlieren musste. Die Tätigkeit des Bezirkskonsistoriums Bukarest ging über all diese wechselvollen Jahre gezielt und verantwortungsbewusst weiter. Prägende Gestalten wie Hans Petri, aber dann auch Dr. Adolf Bruckner konnten die Situation unter extrem schweren und gefährlichen Bedingungen im Griff behalten, auch wenn zum Beispiel 1951 nur noch 4 Pfarrer im ganzen Bezirk tätig waren. Man bemühte sich, die Pfarrstellen aufrechtzuerhalten, allerdings setzte ein massiver Mitgliederschwund ein. Ausgelöst durch die enormen Repressalien des sich entfaltenden kommunistischen Regimes, die in der Deportation der Rumänien-Deutschen, aber auch in der Inhaftierung und Einschüchterung von Privatpersonen und der Konfiszierung des kirchlichen Eigentums und der Auflösung der deutschen konfessionellen Schulen gipfelten, war die wirtschaftliche, soziale und demografische Grundlage evangelischen Lebens schwer angeschlagen. Der kirchlichen Zentralbehörde in Hermannstadt, die ihrerseits mit anderen oder auch gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, war die Lage der Altreichgemeinden zwar bekannt, doch sie war unfähig, konstruktiv einzugreifen. Die Situation wurde im Altreich immer schwieriger. Der Rückgang der Seelenzahlen, die unbesetzten Pfarrstellen, das Fehlen der spracherhaltenden Schulen, die Aufrechterhaltung des übrig gebliebenen kulturellen Erbes erwiesen sich als unlösbar. Allein die Erhaltung der Kirchen war ein riesiges Problem. Wenn es in der Dobrudscha zum Teil gelungen ist, die evangelischen Kirchen den orthodoxen Gemeinden zu übergeben, erwies sich dies im Altreich und in der Moldau als extrem schwierig. Manche Kirchen wurden auf politischem Geheiß einfach abgerissen und waren somit unwiederbringlich weg, etwa in Jasch oder in Konstanza. Für andere Kirchen wurden andere Möglichkeiten gefunden, wie zum Beispiel die Vermietung an die Freikirchen, etwa an die Baptisten oder Adventisten oder sogar an die orthodoxe Kirche. In manchen Orten blieben sie bis heute erhalten, wie etwa in Pitești, Craiova, Câmpina, Brăila oder Bukarest. All diese Faktoren führten schließlich dahin, dass die evangelische Kirche in Rumänien eine drastische Maßnahme ergreifen musste. Im März 1968 erreichte die Gemeinden des Bezirkes Bukarest folgende Mitteilung, ich zitiere: Aufgrund der Neuorganisation der Kirchenbezirke geben wir Ihnen bekannt, dass laut obigem Erlass des hochlöblichen Landeskonsistoriums 4 der bisherigen Kirchenbezirke, darunter auch unser Bukarester Bezirk, aufgelöst und an andere Bezirke angegliedert wurden. Zitat Ende. So lapidar und amtlich endet die Geschichte des Bukarester Bezirkskonsistoriums, deren Restgemeinden dem Kirchenbezirk Hermannstadt und Kronstadt angegliedert wurden. Der bekannte deutsche Historiker Heinz Schilling bezeichnete eines seiner bedeutendsten Werke mit dem Titel Aufbruch und Krise. Mit dem gleichen Begriffspaar würde ich die letzten 100 Jahre Geschichte der evangelischen Altreichgemeinde auch umschreiben. Der enthusiastische Neuanfang, besonders seit 1920, gegründet auf den Versprechungen der Karlsruher Beschlüsse, haben die Gemeinden zu neuem Aufschwung und zu neuer Gestaltung motiviert. Obwohl bereits in den späten 20er Jahren der allzu große Enthusiasmus leicht nachließ, bildete die Zwischenkriegszeit eine wahre Blütezeit für die Gemeinde. Mit dem Zweiten Weltkrieg und danach setzte eine Zeit massiver Umwälzungen ein. Von den rund 100 Jahren sind, es soll nicht vergessen werden, 50 Jahre unter totalitärer Herrschaft gewesen, mit Einschränkungen und Verbote jeglicher Art. Dazu kommt, dass sich die Altreichgemeinden immer als ein Anhängsel für Hermannstadt und die sächsische Kirche betrachteten. Die Hohe Zeit war viel zu kurz, um ineinander zu verschmelzen und vertraut zu werden. Die prägende sächsische Dominanz der Siebenbürgischen Kirche, so Konrad Gündisch, die Fokussierung auf die Region Siebenbürgen, blieb im Bewusstsein der Altreichgemeinden immer ein Hindernis zu einer ausgereiften und gleichberechtigten Kirchengemeinschaft. Die Krise, die für diese Gemeinden während und nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzte, dauert immer noch an. Die Krise besteht schlicht darin, dass die eigene Existenz zu sichern. Von den einzigen aktiven Altreichgemeinden sind heute bloß Restgemeinden übrig geblieben. Leicht überschaubar, gänzlich ohne Initiative, kirchlich defizitär betreut und in vielen Fällen perspektivlos. Für die Altreichgemeinden bildeten die letzten 100 Jahre ein Weg der Regression, des Verfalls und der milden Auflösung. Wenn 1922 Zahlen genannt worden sind, nenne ich jetzt auch weitere Zahlen. 2018 sind noch folgende Diaspora-Gemeinden, die von Bukarest betreut werden. Brăila mit 11 Gemeindegliedern, Câmpina 4, Ploiești 26, Pitești 7, Constanța 25, Iași 17. Die Zahlen sind relativ. Wenn man sie demografisch einordnet, werden es. Wenn man die Kirchensteuerzahler untersucht, ändert es sich. Wenn man die ethnische Zusammensetzung besucht, ändert es sich wieder und so weiter. Es war ein Weg in diesen 100 Jahren, der damit begann, dass die Gemeinde Bukarest etwa mit Buenos Aires verglichen wurde und der Synodalverband mit dem Verband in Brasilien. Heute wissen die Bukarester kaum noch, dass das Evangelische gibt und die Gemeinde und die Gemeinden, wie wir das schon gehört haben, werden im eigenen Land und manchmal auch in der eigenen Kirche kaum wahrgenommen. Es ist aber nicht gut, dass ich so pessimistisch ende. Ich habe deswegen nach einem ermutigenden Wort gesucht im Bukarester Gemeindeblatt 1918. Bei den Archivrecherchen jedoch habe ich feststellen müssen, dass infolge des Weltkrieges und der Repressalien gegen die Altreichdeutschen sie am 27. August 1916 das Gemeindeblatt sein Erscheinen einstellen musste, weil es als Espionageblatt wahrgenommen wurde. Und erst nach 5 Jahren am 27. März 1921 wieder publiziert werden durfte. Infolgedessen habe ich wieder zum Dekan Honigberger gegriffen, der in seinem ersten Dekanatsbericht von der Angriffnahme neuer Aufgaben spricht und stellt gleichzeitig die Frage, ob es überhaupt möglich sei, angesichts so vieler Unsicherheiten diese neuen Aufgaben zu lösen. Er antwortet: Ich antworte auf solche Fragen mit einem entschiedenen Nein. Aber wie uns vor dem Krieg gerade die Größe der Aufgaben stets ein neuer Antrieb zur Anspannung all unserer Kräfte gewesen ist, so soll es erst jetzt der Fall sein. Wir freuen uns, dass wir nicht nur Altes zu bewahren, sondern auch ein Neues zu pflügen haben. Und wir wollen kräftig Hand ans Werk legen, denn es ist schließlich doch ein Stück Arbeit für das Reich Gottes, das wir zu verrichten haben. Die Arbeit eben mit den Altreichgemeinden ist tatsächlich immer von der Bewältigung neuer Aufgaben, von Unsicherheit und Kraftlosigkeit, von Personalmangel und Verzweiflung, von Enttäuschung und Überforderung geprägt geblieben. Trotzdem hat die Erfahrung Honigbergers an Gültigkeit nicht verloren, wenn er schließlich schreibt: Mag darum auch unsere Kraft noch so gering sein, so verzagen wir nicht, denn wir kämpfen für Gottes Sache und darum steht Gott gewiss auf unserer Seite. ist aber Gott für uns, der mag wieder uns sein. Wird.